Ja, wir kommen jetzt zum sehr sensiblen, schwierigen Thema Scheidung und Wiederheirat. Und wir lesen dazu Markus 10, die Verse 1 bis 12. Markus 10, 1 bis 12. Und er, also Jesus, machte sich auf von dort und kam ins Gebiet von Judäa jenseits des Jordan, und abermals kamen die Volksmengen zu ihm, und wie er gewohnt war, lehrte er sie abermals. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und sie versuchten ihn damit. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, um eurer Herzenshärtigkeit willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat sie Gott geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn seine Jünger nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sich eine Frau scheidet und von ihrem Mann und heiratet einen anderen, begeht sie Ehebruch. Hört, meine Lippen, auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, wir sind da mit dem jetzigen Thema an der Stelle, wo es mit der Liebe nicht mehr so richtig klappt. Ich habe gesagt, ein schwieriges Thema. Dieses Thema ist emotional so beladen wie kaum ein anderes. Wir stehen dazu unsägliche Situationen vor Augen mit ebenso unsäglichen Enttäuschungen und Verletzungen. Auf der einen Seite ebenso große Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche. Es ist ja bekannt, dass es zwei Themen gibt, die den Menschen eben ganz fundamental betreffen. Das sind materiell, beruflich, existenzielle Themen. Und noch mehr wohl an allererster Stelle in aller Regel Beziehungsprobleme, die ja bis dahin gehen, dass sie Menschen auch in die Selbstmord treiben können. Also da sehen wir, wie brutal diese Thematik ins Leben eines Menschen eingreifen kann. Bei diesem hochsensiblen Thema den richtigen Ton zu treffen, in nötiger biblischer Klarheit Orientierung zu geben und den Betroffenen in ihrer Not gerecht zu werden, ist eine menschlich kaum zu lösende Aufgabe. Menschen in dieser emotionalen Geladenheit mit sachlicher und biblischer Nüchternheit zu erreichen, ist der Natur der Sache nach fast unmöglich. Und damit es überhaupt gelingen kann, muss uns vor Augen stehen, wahrhaft biblische Seelsorge, die ein Höchstmaß an Liebe bewahrt, geschieht nicht dort, wo wir uns von menschlichen Wünschen, Träumen, Hoffnungen und Vorstellungen leiten lassen. Ich denke, das ist der kapitalste Fehler auch in heutigen frommen Gemeinden bei diesem Thema, dass man dazu neigt, sich von menschlichen Wünschen, Träumen, Hoffnungen und Vorstellungen leiten zu lassen, sondern wahrhaft biblische Seelsorge, die ein Höchstmaß an Liebe bewahrt, geschieht dort, wo wir miteinander vor unseren Schöpfer treten und danach fragen, wie er sich unser Leben in Liebe und Ehe vorgestellt hat. Auf welchen Wegen sein Segen liegt und wo nicht. Und ganz wichtig, nicht unsere Gefühle, sondern die göttliche Ordnung weist den Weg der Liebe. Das ist eine Tatsache, die unserem menschlichen Denken, auch dem neoevangelikal frommen Denken, absolut fremd geworden ist. Und diese Tatsache erschwert das Verständnis dieses Themas extrem. Um mit dem Positiven und der Verheißung zu beginnen, steht am Anfang das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das war eigentlich ursprünglich eine Predigt auch über die 10 Gebote und an dieser Stelle darüber. Habe ich ganz bewusst diese Predigtreihe in diese Teile geteilt und aufgebaut und an den Anfang gestellt auf dem Weg zur großen Liebe. Und dann Ehen mit Bestandsgarantie, das wir vorhin hatten. Und das hauptsächliche Ziel dieser beiden ersten Teile war es, aufzuzeigen, wie es am besten überhaupt gar nicht zum Ehebruch und zur Scheidung kommen soll. Heute sind wir dann jetzt an dieser Stelle allerdings mit dem dritten Teil im Worst-Case-Szenario angelangt und der Frage, was tun, wenn der Ehesegen nicht nur schief hängt, sondern die Ehe tatsächlich mehr oder weniger komplett an die Wand gefahren ist. Es geht dann einerseits um die Frage, ob Menschen die Möglichkeit haben, aus solchen Ehedramen auszusteigen und mit einem anderen Menschen die Chance bekommen zu einem Neuanfang, zu einer erfüllten Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wir haben andererseits das Wort Jesu, das wir gerade gehört haben, Markus 10, Vers 11, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der begeht Ehebruch gegen sie. Und viele sehen sich deshalb heute in unserer Zeit vor die Alternative gestellt, gerade wenn sie auf die menschliche Not schauen. Auf der einen Seite Gottes Gebot, da die menschliche Not. Halten wir angesichts dieser Tatsache stur fest an irgendwelchen Geboten, die Gott vor vielen tausend Jahren erlassen hat? Oder zeigen wir Verständnis dafür, dass Menschen mit ihrer Ehe in Situationen kommen können, wo ein Fortbestehen der Ehe unzumutbar wird? Wo wir die Gebote Gottes um der Liebe willen zurückstellen müssen. Wenn etwa der Mann ein Säufer ist, die Familie tyrannisiert, kann man von einer Frau verlangen, dass sie bei so einem Mann bleibt. Oder umgekehrt, man redet viel von körperlicher Gewalt von Männern gegen ihre Frauen. Das ist auch wirklich schlimm. Kann so eine Situation sein. Aber nicht weniger schlimm und vielleicht auch nicht weniger häufig ist seelische Gewalt. Man kann in etlichen Fällen auch schon von seelischer Grausamkeit sprechen, die Frauen gegen ihre Männer anwenden. Mir sind solche Fälle auch aus der Eheseelsorge bekannt. Nur die Würgemale am Hals, die sieht man, oder die blauen Flecken. Die Würgemale an der Seele sieht man nicht. Wenn wir in manche Ehen hineinschauen, erleben, wie Menschen da miteinander umgehen, was sie sich antun, dann hat man tiefstes Verständnis dafür, dass einer sagt, ich kann nicht mehr, ich will raus aus dieser Hölle auf Erden. Soll dem dann das Lebensglück mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann verbaut sein? Müssen wir da nicht um der Liebe willen Abstriche an den Geboten Gottes machen? Das sind doch ganz vernünftige und verständnisvolle Überlegungen, menschlich gesehen. Und wir hören sie zunehmend nicht nur aus bibelkritischen, sondern auch aus sogenannten bibeltreuen Kreisen. Aber liebe Geschwister, lasst uns da an der Stelle mal innehalten und genau bedenken, was wir damit sagen. Und ich habe das tatsächlich auch von evangelikalen Pastoren schon genau so formuliert gehört. Gebote Gottes um der Liebe willen zurückstellen. Was heißt es? Es heißt im Klartext, unsere Liebe ist größer als die Liebe Gottes. Unser Verständnis für menschliche Notlagen ist größer als das Verständnis Gottes. Wir wissen besser, was für einen Menschen wirklich gut ist, als der Schöpfer selbst. Denn Gottes Liebe kommt in seinen Geboten zum Ausdruck. Wenn wir meinen, da wäre ein Widerspruch, dann muss der Schöpfer in seinen Geboten was falsch gemacht haben. Und will das mit Ernst einer von uns sagen, dass unsere Liebe größer ist als die Liebe Gottes, dass unser Verständnis für den Menschen größer ist als das Verständnis Gottes, dass wir besser wissen, was für den Menschen gut ist als der Schöpfer selber? Ich denke, jeder Mensch, der die Liebe Gottes erkannt hat und Gott die Ehre gibt, wird der Aussage zustimmen, größere Liebe als an einem Menschen so zu handeln, wie Gottes Wort es sagt, kann es nicht geben. Und deshalb wollen wir mit ganzem Ernst hören, was Gott in seinem Wort sagt zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Wir dürfen dabei nicht nur auf Einzelbestimmungen schauen, sondern wir müssen auch hier darauf achten, was das Wesen der Ehe ist. Wir haben schon in den vorausgehenden Predigten festgestellt, vorhin nochmal, die Ehe ist Abbild der Liebe und der Treue Gottes zu uns. Und wie treu ist Gott? Etwa 1. Korinther, Könige 8, Vers 23. Herr Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten, gibt es keinen Gott, der so wie du Bund und Liebe seinen Knechten bewahrt. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, Gottes Liebe und Treue wird beispielhaft in Israel. Wie sehr und wie oft hat Israel Gott Schande gemacht und hat Gott deshalb sein Volk verworfen? Gottes Wort sagt Römer 11, Vers 1, das sei ferne. Und fügt in Vers 29 dazu, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der unauflösliche Bund Gottes mit seinem Volk Israel ist ein sehr anschauliches und eindrückliches Beispiel für die Unauflöslichkeit der Ehe. Und so wie Gott seinem Volk, sollen Mann und Frau in der Ehe einander Bund und Liebe und Treue bewahren. Wir hatten vorhin das Beispiel, das Gott an der Ehe des Propheten Hosea mit einer Prostituierten gegeben hat. Brutaler, dramatischer, aber auch deutlicher kann man es gar nicht zum Ausdruck bringen. Ja, es stimmt, dass Männer und Frauen in manchen Ehen schwere Demütigungen ertragen müssen. Aber welche Demütigung hat Jesus am Kreuz getragen? Welchen Spott, welche Verachtung bei der Geißelung, dass sie ihn verhöhnt haben mit der Dornenkrone? Als sie unter dem Kreuz standen und riefen, bist du Gottes Sohn, so steige herab. Was hat er ausgehalten, der menschgewordene Gottes Sohn? Und trotzdem hält er an seinem Volk fest. Und er sagt durch den Propheten Malachi 2, Vers 16, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Scheidung widerstrebt Gott im Innersten seines Wesens, denn er ist ein Gott der Treue. Und wir haben in den vorausgegangenen Predigten weiter festgestellt, die Ehe ist eine Personeneinheit von Mann und Frau. Jesus sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Durch die Ehe wird aus Zweien eins. Das müssen wir wirklich ganz wörtlich nehmen. Und dabei geht es nicht in erster Linie um den Vorgang im Bett, sondern um das Zusammengefügtsein von Gott und um das Zusammenwachsen zu einer Personeneinheit. Ich erinnere mich an eine Traupredigt vor rund 40 Jahren. Ich habe mit meinem Schulfreund damals die musikalische Umrahmung mit Orgel und Trompete gemacht. Und in der Predigt erklärte der Pfarrer sehr detailliert, es war etwas belustigend, wie er das so alles ausgeführt hat bei der Predigt, wie wohl bei der Butterherstellung die einzelnen Fettkügelchen aufgelöst und zu einer neuen Einheit zusammengefügt werden. Damit veranschaulichte er dieses Wort Jesu. Das jeweilige Selbst von Mann und Frau wird aufgelöst und zu einer neuen Verbindung, zu einer neuen Einheit zusammengefügt. Und deshalb sagt Jesus, so sind die Zweien nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und ich denke, auch darin ist die Ehe ein Stück weit Abglanz des Wesen Gottes. Wir kennen einen dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und in der Ehe haben wir einen zweieinen Menschen, Mann und Frau. Ehe ist damit die Extremform menschlichen Zusammenlebens. Sie ist das ultimative Ende der Selbstverwirklichung, weil es dieses, in letzter Konsequenz, dieses Selbst gar nicht mehr gibt. Das Selbst hat seine individuellen Rechte abgegeben zugunsten der Personeneinheit des Anderen. Das ist ein Stück Himmel auf Erden, wo es von beiden in Liebe und Hingabe gelebt wird. Das kann ein Stück Hölle auf Erden sein, wo einer den anderen missbraucht für seine Zwecke. Wo Gott Menschen in der Ehe zusammengefügt hat, da gilt, was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden. Es ist wichtig zu sehen, diese Anweisung, soll der Mensch nicht scheiden, ist keine Empfehlung. Von der deutschen Übersetzung her könnte man das so verstehen. Das ist ein Befehl. Das ist die Feststellung, es steht dem Menschen gar nicht zu, das zu scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Der Mensch befindet sich überhaupt nicht auf der Autoritätsebene, dass er sich auch nur von fernster Ferne ein Handeln anmaßen könnte, das das Handeln Gottes rückgängig macht. Das müssen wir überlegen. Der ist auf der einen Seite der lebendige Gott, was Gott zusammengefügt hat. Er hat gehandelt. Was bist du, Mensch, dass du dir anmaßt, das wieder zunichte zu machen, was er geschaffen hat und zusammengefügt. Autoritätsebene geht gar nicht. Die spannende Frage, was hat Gott zusammengefügt? Über welcher Ehe kann man das nun sagen? Diese Aussage ist nicht individuell zu verstehen. Diese Frage wird, denke ich, auch in Jugendkreisen und Kreisen junger Erwachsener etc. immer wieder auch diskutiert. Hat Gott mich mit dem jetzt zusammengefügt oder ist da irgendwas falsch gelaufen, weil ich mir den Falschen rausgesucht habe? Wir sind gar nicht von Gott zusammengefügt. Manche Menschen heiraten ja auch erkennbar gegen den Willen Gottes, etwa wenn Christen Ungläubige heiraten. Was Gott zusammengefügt hat, gilt das dann auch für Sie? Ja, das gilt auch für Sie, denn ich habe schon gesagt, diese Aussage gilt für die Ehe als Einrichtung Gottes. Weil Gott die Ehe geschaffen hat, kann man das von jeder Ehe sagen, zumindest soweit sie rechtmäßig und ohne Zwang eingegangen ist. Denn damit haben zwei Menschen den Raum der Ehe betreten. Und da Gott diesen Raum geschaffen hat, sind sie nun von Gott zusammengefügt. Wie geistlich oder ungeistlich, überlegt oder unüberlegt ihre Entscheidung auch gewesen sein mag. Die Frage der Gültigkeit hat ja auch im täglichen Leben nicht viel mit der Weisheit immer zu tun. Ja? Ich kann völlig unkluge Entscheidungen treffen, Verträge unterschreiben, Verpflichtungen eingehen rechtlich, die sind gültig. Ja? Auch wenn ich sie, wenn es vollkommen dumm war, sie abzuschließen. Gilt an dieser Stelle genauso, ja. Das sind Grundwahrheiten der Bibel über die Ehe. Sie ist Abbild des Wesens und der Treue Gottes. Sie ist eine Person, Einheit. Da sind gar keine zwei mehr, die man scheiden, die man trennen könnte. Beide Tatsachen machen die Unauflöslichkeit der Ehe zum primären Wesensmerkmal einer Ehe. Jetzt aber hat Mose zugelassen, einen Scheidebrief zu geben. Da ist wichtig, Gott hat im alten Bund tatsächlich eine Reihe an Zugeständnissen an die sündhafte Natur des Menschen gemacht. Er ist im Alten Testament eine ganze Menge an Kompromissen eingegangen, die erkennbar nicht seinem eigentlichen Willen und seinem Wesen entsprechen. Ich habe ja vor, glaube ich, 4 Jahren angefangen, eine Predigtreihe zur biblischen Heilsgeschichte zu halten, anfangend bei 1. Mose 1. Und mir ist immer wieder aufgefallen, ich habe gar nicht so viel im Alten Testament bisher gearbeitet, aber da gehen einem manchmal, wenn man vom Neuen Testament her denkt, die Nackenhaare hoch. Da denkt man, das kann doch nicht in der Bibel stehen, was Gott da alles zugelassen hat. Aber das waren Zugeständnisse der göttlichen Barmherzigkeit mit der Schwachheit der Menschen im alten Bund. Aber mit Jesus hat was ganz Neues angefangen und das sehen wir in der Bergpredigt, wo die Zulassungen Gottes, die Zugeständnisse im alten Bund gegenübergestellt sind und Jesus sagt, ich aber sage euch, die Zeit dieser Zugeständnisse ist jetzt vorbei. Zugeständnisse, die nicht seinem Willen und seinem Wesen entsprechen, nur um unserer Schwachheit willen. Das gilt fürs Thema Ehescheidung samt Wiederheirat, wie auch für die Vielweiberei. Die Ehescheidung ist im Alten Testament rechtlich geregelt, damit die Frau nicht der Willkür des Mannes ausgesetzt ist. Alttestamentliche Regelungen zur Scheidung sind deshalb nie so zu verstehen, als sei Gott jemals der Meinung gewesen, dass das akzeptabel oder gut sei. Es war ein äußerstes Zugeständnis. Es ist ganz wichtig, wer deshalb das Thema Scheidung und Wiederheirat angeht von den alttestamentlichen Zugeständnissen, der geht das Thema grundsätzlich komplett falsch an. Wir sehen das gerade an diesen Aussagen Jesu. Ich aber sage euch, da hebt Jesus für den neuen Bund diese Kompromisse und Zugeständnisse an die Sündhaftigkeit des Menschen ausdrücklich auf. Und soweit ich es wahrnehme, ist das eine Tatsache, die auch in den meisten evangelikalen Schriften pro Wiederheirat und Geschiedener nicht oder nicht ausreichend beachtet wird. Hier spricht der Mensch gewordene Gott in ultimativer Autorität. Ich aber sage euch, das von damals gilt nicht mehr. Ich aber sage euch. Und damit ist die Zulassung der Scheidung im alten Bund für den neuen Bund definitiv aufgehoben. Und Jesus stellt ja ausdrücklich klar in Matthäus 19, Vers 8, um eurer Herzenshärtigkeit willen hat Gott das gestattet. Und er fügt hinzu, von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Es war nie Gottes Wille, dass es so ist. Es war nie seine Absicht. Es war ein Zugeständnis. Und diese Zugeständnisse des alten Bundes lassen sich nicht auf den neuen übertragen, da Jesus gekommen ist, unsere Herzenshärtigkeit zu überwinden. Mit dem Kommen Jesu wird der ursprüngliche Wille Gottes, wie es von Anfang an war, wieder in Kraft gesetzt. Jetzt scheint aber das Neue Testament mindestens in zwei Fällen eine Scheidung und möglicherweise in der Folge davon auch eine Wiederheirat zuzulassen. Jesus selbst grenzte das Verbot der Scheidung in Matthäus 5, 32 ein, es sei denn wegen Hurerei. Und Paulus sagt 1. Korinther 7, Vers 15, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Also zwei Fälle nennt das Neue Testament, in denen eine Trennung nicht ausgeschlossen ist. Hurerei zum einen, der Trennungswille des ungläubigen Ehegatten zum anderen. Im ersten Fall steht allerdings nicht der griechische Begriff für Ehebruch, das ist Meucheia, sondern hier steht der Begriff Porneia. Und der dürfte im Unterschied dazu das unbußfertige und fortwährende Beharren in einem ehebrecherischen und unzüchtigen Leben beschreiben. Damit haben wir, soweit ich es verstehe, auch eine enge inhaltliche Verknüpfung dieser beiden Fälle, nämlich die Frage nach dem Glauben. Grundlage für eine Ehe, die unter der Verheißung des Gelingens steht, ist der Glaube beider Ehegatten, hatten wir festgestellt. Wo sich ein Ehegatte nicht zu Christus hält und damit nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes steht, kann von diesem Ehegatten auch nicht unbedingt die Korrektur eines Lebens in Hurerei erwartet werden. Anders sieht es aus, wenn beide Ehegatten gläubig sind. Deshalb sieht die Bibel für Ehen, in denen beide Ehegatten zu Jesus gehören, ausnahmslos keine Scheidungsmöglichkeit vor und noch viel weniger eine Möglichkeit der Wiederheirat. Und ich sage immer wieder auch mit ganzem Ernst, wenn Ehen an die Wand fahren, habe ich gesagt, zum Gelingen gehören zwei, zum Scheitern reicht einer. Aber wenn eine Ehe scheitert, dann muss ich eigentlich in letzter Konsequenz mindestens einer nicht vom Geist Gottes leiten lassen. Sonst geht's nicht. Wenn sich beide in der Ehe vom Geist Gottes leiten lassen, beide wirklich gläubige Christen sind, kann eine Ehe nicht scheitern. Geht nicht. Wir machen Fehler, wir werden aneinander schuldig, aber wir werden es bereinigen. Im Geist Gottes immer wieder neu miteinander anfangen. Wenn eine Ehe scheitert, muss eigentlich notwendigerweise mindestens einer nicht wirklich gläubig, nicht wirklich dem Herrn gehorsam, vertrauend gewesen sein. Wenn nicht beide. Bei weitem nicht alles, was sich Christ nennt, auch in frommen Gemeinden, ist Christ. Das muss sich an ihren Früchten sollte sie erkennen, sagt Jesus. Müssen auch die Früchte in der Ehe sein. Ob da geistgeleitetes, geisterfülltes Leben im Glaubensgehorsam da ist. Im Blick auf Ehen, in denen beide gläubig sind, beide zu Jesus gehören, sagt Paulus ganz ausdrücklich, 1. Korinther 7, Verse 10 und 11, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Das ist wichtig. Paulus sagt ganz ausdrücklich, das ist nicht meine persönliche Meinung, auch nicht meine Meinung als die eines Apostels, der vom Herrn selber berufen ist. Es ist das Gebot des Herrn, dass die Frau sich nicht scheide von dem Mann. Wenn sie aber doch geschieden ist, sie bleibe, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass der Mann seine Frau nicht entlasse. Wichtig, hier redet Paulus zur Unterscheidung von großer Bedeutung von Ehepaaren, in denen beide zu Jesus gehören. Dann redet er von Ehepaaren, in denen einer gläubig ist und der andere ungläubig. Da sagt er den anderen, aber sage ich, nicht der Herr. Also für die Situation hat er offensichtlich kein explizites Wort vom Herrn. Jetzt redet er aber in seiner Autorität als Apostel. Die Unmöglichkeit der Scheidung und Wiederheirat gilt für Ehepaare, die beide gläubig sind, auch im Fall von Ehebruch. Denn für alle Christen ist die Gewährung gegenseitiger Vergebung auch im Fall schwerer Verfehlungen Gottes verbindliches Gebot, wie es im Vater unser verankert ist, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Thema Vergebung, ich wurde vorhin draußen in der Pause geschwind angesprochen, haben wir nicht dabei, aber wer Internet hat unter den Orientierungen, ganz wichtiges Thema, das natürlich da auch mit reingehört, habe ich mal eine, glaube ich, dreiteilige Predigtreihe gehalten, Vergebung, Bedingungen und ihre Grenzen, ganz wichtig. Kann ich jetzt hier weiter nicht drauf eingehen, aber Christen untereinander gewähren einander Vergebung, wo der andere unter der Leitung des Heiligen Geistes sein Vergehen, seine Verfehlung erkennt und um Vergebung bittet. Natürlich ganz wichtig. Wo der andere seine Verfehlungen nicht erkennt, kann ich ihm nicht wirklich vergeben. Mann eines früherer Leiter eines großen christlichen Werks, ich sage den Namen hier nicht, der kam eines Tages zu mir und hat gesagt, Jakob, du musst mir vergeben. Ich habe ihm gesagt, ich kann dir gar nicht vergeben. Warum? Ich habe ihm gesagt, du bist doch der Meinung, du hast gar nichts falsch gemacht. Was soll ich dir vergeben? Vergebung ist doch kein frommes Theater. Ja? Wenn einer Vergebung will, dann muss er doch wissen, was er vergeben haben will. Ja? Dann muss er doch eine Schuld, eine Sünde erkannt haben. Dann muss er die bekennen. Also Vergebung ist kein Kasperletheater. Ganz wichtig. Geht in frommen Kreisen enorm viel schief zu diesem Thema, aber wenn der andere seine Sünde erkannt hat und sagt, es tut mir leid, dann vergeben wir einander auch, ganz klar. Auch wenn die Gefühle vielleicht lange brauchen, bis sie hinterherkommen. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Also nochmal, überall, wo Ehen zwischen zwei Menschen, die sich beide Christen nennen, nicht aus der Krise herauskommen, stellt sich die Frage, leben hier beide wirklich unter der Leitung des Heiligen Geistes? Muss sich jeder selber die Frage stellen, Herr, lebe ich wirklich mit dir? Welche Einwirkungsmöglichkeiten gebe ich dir in meinem Leben und in meiner Ehe? Irgendwo muss es hängen. Wir haben also zwei Fälle, in denen auch unter den Bedingungen des neuen Bundes das Scheitern einer Ehe eintreten kann, im Fall von Hurerei, also fortgesetztem ehebrecherischen Verhalten und im Fall des Unglaubens eines Ehegatten. Was bedeutet das für unser Thema Scheidung und Wiederheirat? Ist in diesen beiden Fällen die Scheidung der Ehe und auch eine Wiederheirat geschiedener biblisch möglich? Eine Scheidung scheint nach Matthäus 5, 32 und 19, 9 sowie 1. Korinther 7, 15 möglich, wobei wir den Begriff Scheidung definieren müssen. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint Scheidung, wenn wir von Scheidung reden, das rechtlich gültige Ende einer Ehe. Davon zu unterscheiden ist eine Trennung der Gemeinschaft von Tisch und Bett. Die zwei sagen zwar, wir sind jetzt geschiedene Leute, sind aber, die Ehe besteht aber weiter, ja. Letztere Möglichkeit wird heute fast nicht mehr als möglich gesehen. Warum? Es herrscht die Vorstellung, dass ein Mann oder eine Frau im Falle einer Trennung die Möglichkeit haben muss, seine persönlichen Bedürfnisse einschließlich der sexuellen in einer anderen Beziehung zu befriedigen. Dem begegnet man zu diesem Thema eigentlich im laufenden Band. Aber ich habe doch ein Recht auf ein glückliches Leben. Ich habe doch ein Recht auf eine glückliche Beziehung. Ich habe doch ein Recht auf ein erfülltes Sexualleben und so weiter und so fort. Diese Vorstellung hat im Prinzip den Charakter eines einklagbaren Menschenrechts gewonnen, auch in christlichen Kreisen. Aber liebe Geschwister, Gottes Wort sagt es anders. Es gibt, auch wenn das in unserer heutigen Spaßgesellschaft schwer zu vermitteln ist, keinen Rechtsanspruch auf eine harmonische Ehe. Gott hat seinem Volk über Jahrtausende der Disharmonie. Also wenn wir gucken, wie lange Gott mit seinem Volk Israel eine harmonische Beziehung geführt hat, das durfte auf ganz, ganz winzige Highlights sich begrenzt haben in Jahrtausenden. Ja? Gott hat seinem Volk in Jahrtausenden der Disharmonie die Treue gehalten. Wir begegnen hier dem Grundfehler der Moderne und der Postmoderne. Sie geht vom Wohlbefinden des Menschen aus und setzt das Wohlbefinden des Menschen zum obersten Maßstab. Gott aber geht von seiner Heiligkeit, von seiner Wahrhaftigkeit und von seiner Treue aus und setzt das zum obersten Maßstab. Ganz wichtig jetzt, ich habe gesagt, wir müssen definieren den Begriff Scheidung. Meint das Neue Testament, wenn es von der Möglichkeit der Trennung spricht, das Ende einer Ehe vor Gott? Und diese Frage ist, soweit ich es von der Bibel her verstehe, mit einem eindeutigen Nein zu beantworten. Schauen wir uns die exakten Formulierungen in Matthäus 5, 32 und 19, 9 und Markus 10, Vers 11 an. Jesus sagt, wer auch immer die Beziehung zu seiner Frau auflöst, es sei denn wegen Hurerei und heiratet eine andere, der begeht Ehebruch. Und dann sagt er, wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Da ist von besonderer Bedeutung der zweite Halbsatz. Wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Damit ist eindeutig gesagt, dass normalerweise eine Scheidung, die Entlassung einer Frau mit einem Scheidebrief, die Ehe vor Gott keineswegs aufhebt. Diese Ehe besteht trotz ordnungsgemäßer Entlassung vor Gott weiter. Wenn die Ehe durch eine Scheidung vor Gott beendet wäre, könnte ja derjenige, der eine Geschiedene heiratet, diese Ehe gar nicht mehr brechen. Etwas, das nicht mehr existiert, kann nicht gebrochen werden. Das ist vom biblischen Grundsatz meines Erachtens absolut eindeutig festzuhalten. Jetzt ist die Frage, gilt das auch, wenn eine Ehe wegen Hurerei oder Unglaubens geschieden wurde? Jesus sagt, wer seinen Ehegatten wegen Hurerei entlässt, der bricht nicht die Ehe. Denn da hat der andere die Ehe bereits gebrochen und das nicht nur einmal, sondern viele Male und hält an diesem fortgesetzten Ehebruch unbußfertig fest. Ich bin aber überzeugt, dass Jesus auch hier die Scheidung im Sinne einer Trennung der Gemeinschaft von Tisch und Bett meint und nicht eine rechtmäßige Auflösung der Ehe vor Gott. Diese Trennung der Gemeinschaft von Tisch und Bett, die ansonsten Ehebruch bedeuten würde, bedeutet dies hier nicht, da der andere die Ehe ja schon gebrochen hat. Es kann, da sind wir jetzt eben in den Abgründen, die es in Ehen geben kann, es kann durch fortgesetztes ehebrecherisches Verhalten das Vertrauen zwischen zwei Ehegatten so schwerwiegend geschädigt sein, dass eine Gemeinschaft an Tisch und Bett nicht mehr möglich ist. Die Ehe bleibt vor Gott nach meiner Erkenntnis aber weiter bestehen. Ich würde sagen, das kann im schlimmsten Fall auch zwischen gläubigen Ehegatten passieren, wenn einer ganz besonders schwer den anderen verletzt hat, dass man sich zwar gegenseitig vergibt, dass aber ein tatsächliches, aktives Fortsetzen dieser Beziehung vielleicht über lange Zeit oder überhaupt nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Die Ehe bleibt aber bestehen, sagt der Paulus. Bleiben sie ledig oder bleiben sie nicht verheiratet andererseits oder sie versöhnen sich halt irgendwann einmal doch wieder. Die Abgründe in Ehen können extrem sein, ist gar keine Frage. Das macht dieses Thema auch so ganz, ganz, ganz schwierig. Aber soweit ich sehe, spricht das Neue Testament nirgends davon, dass eine Scheidung die Ehe vor Gott aufhebt. Dass sogar mehr oder weniger ausdrücklich das Gegenteil der Fall ist, sehen wir in 1. Korinther 7, Vers 11. Hier ist verbindlich geboten, dass gläubige Ehegatten im Fall der Scheidung die Ehegatten nicht wieder heiraten, also jemand anders, sondern wenn möglich sich versöhnen wollen. Das heißt, die Scheidung eröffnet hier ganz ausdrücklich keinen Freiraum für eine weitere Ehe mit einem Dritten. Ganz ausdrücklich. Auch hier könnte man einwenden, was viele evangelikale Ausleger tun, das gilt nur, wenn beide Ehegatten gläubig sind. Wenn ein Ehegatte ungläubig ist, sagt das Neue Testament das so nicht mehr. Stimmt meines Erachtens aber nur auf den ersten Blick, wenn man Kapitel 1. Korinther 1, 7 nicht weiterliest. 1. Korinther 7 behandelt Paulus recht akribisch die verschiedenen Fälle von Ehescheidung. Es ist sehr interessant, dieses Kapitel mal durchzulesen, wie differenziert Paulus ganz verschiedene Situationen abarbeitet. Und dann stellt er aber, das ist ganz wichtig, ohne weitere Differenzierung in Vers 39 fest, eine Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt. Paulus hat vorher verschiedene Möglichkeiten der Trennung und Scheidung erörtert. Nachdem er das alles getan hat, stellt er aber abschließend fest, eine Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange ihr Mann lebt. Wäre Paulus der Meinung gewesen, dass die von ihm vorher verhandelten Möglichkeiten einer Scheidung diese Bindung wirklich aufheben, dann hätte er zwingend gerade im Zusammenhang dieses Kapitels sagen müssen, eine Frau ist gebunden durch das Gesetz, solange sie ihr Mann lebt oder sie nicht rechtskräftig von ihm geschieden ist. Genau das sagt er aber nicht. Nun wenden manche evangelikale Ausleger dagegen ein, aber in 1. Korinther 7, 39 ist wahrscheinlich wieder von einer Ehe die Rede, in der beide Ehegatten gläubig waren. Darauf deutet der Schlusssatz, wenn aber ihr Mann entschläft, ist sie frei zu heiraten, wenn sie will, nur dass es im Herrn geschehe. Ich will nicht ausschließen, dass Paulus bei dieser Aussage vor allem eine Ehe von Gläubigen vor Augen hat. Da aber die Ehe nicht Bestandteil der Heilsordnung, sondern der Schöpfungsordnung ist, gelten die göttlichen Grundsätze einer Ehe auch dann, wenn die Ehegatten ungläubig sind. Denn das wird auch nicht ausreichend beachtet, da und dort. Auch für die Ehe unter Ungläubigen hat die Ehe ja kein anderes Wesen, steht die Ehe ja nicht unter anderen Grundlagen. Sie steht lediglich unter anderen Verwirklichungsmöglichkeiten, unter anderen Verheißungen, weil der Geist Gottes nicht da ist. Aber das Wesen der Ehe, die Grundsätze der Ehe, die Prinzipien der Ehe gelten in beiden Fällen gleich. Und ein gläubiger Ehegatte wird sich an diese göttlichen Grundsätze orientieren, auch wenn sein Ehegatte ungläubig ist. Hebt ja die Gültigkeit dieser Grundsätze nicht auf. Häufig kommt heute auch im evangelikalen Lager das Argument 1. Korinther 7, Vers 15, sagt doch ausdrücklich, der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Also sei der Ehebund hier gültig vor Gott gelöst und der Geschiedene frei im Sinne von ungebunden für eine neue Ehe. Das verkennt aber meines Erachtens die Zielrichtung dieser Aussage. Die ist noch im selben Vers ausdrücklich formuliert. Im Frieden aber hat uns Gott berufen. Nicht die Öffnung der Möglichkeit einer Wiederheirat ist das Ziel des Nichtgebunden, sondern der Friede in der alten und vor Gott weiter bestehenden Ehe. Ich arbeite ganz bewusst, auch wenn es vielleicht anstrengend ist, die verschiedenen Einwände ab. Denn wir haben auch im evangelikalen Lager von verschiedenen Autoren verschiedene breitere Ausführungen dazu mit allen möglichen Argumenten und ich versuche hier in Kürze diese Einwände biblisch zu betrachten. Also das Nichtgebunden hat als Ziel nicht die Möglichkeit der Wiederheirat, sondern den Frieden in der alten und vor Gott weiter bestehenden Ehe. Das heißt, wenn aufgrund unbußfertigen Verhaltens eines Ehegatten ein friedliches Zusammenleben unter einem Dach nicht mehr möglich ist, dann ist mit dem Ziel, den Frieden zu bewahren, die Möglichkeit der Trennung gegeben. Hier ist der gläubige Ehegatte im Verhältnis zum Ungläubigen nicht gebunden, auf Biegen und Brechen an einem Zusammenleben unter einem Dach festzuhalten, wenn das nur täglich Streit und Unrecht bedeutet, Unfriede bedeutet. Durch gegenseitige Verletzungen, Hintergehen, ehebrecherisches Verhalten etc. kann das Vertrauen so nachhaltig gestört sein, dass eine Fortsetzung dieser Beziehung nicht möglich ist. Dann sind die beiden nicht sklavisch an einen Haushalt gebunden, sondern können sich voneinander trennen. Der in 1. Korinther 7 verwendete Begriff verscheiden heißt eigentlich auch interessanterweise wörtlich Raum geben. Sich wegbegeben von einem Ort, beschreibt also eigentlich eine äußere Trennung, aber keine substanzielle Aufhebung der Ehe. Der Begriff Ehe kommt da gar nirgends vor. Die Ehe bleibt vor Gott weiter bestehen. Ich halte noch mal fest, eine Freigabe zur Wiederheirat ist im Neuen Testament nirgends ausdrücklich formuliert. Die Feststellung dieser Tatsache halte ich für außerordentlich wichtig. Eine Freigabe zur Wiederheirat ist im Neuen Testament nirgends ausdrücklich formuliert. Im Gegenteil, wir haben gesehen, das Neue Testament verbietet ganz ausdrücklich mehrfach eine Wiederheirat mit der Feststellung, wer einen Geschiedenen heiratet, bricht die Ehe. Das ist das, was Gott im Neuen Testament ausdrücklich sagt. Nirgends sagt das Neue Testament, dass ein Geschiedener wieder heiraten könne. Einzige Ausnahme, dass der andere Ehegatte gestorben ist. Ich denke, wir müssen das mit ganzem Ernst zur Kenntnis nehmen. Das ist der einzige Fall, wenn der Ehegatte gestorben ist, in dem das Neue Testament eine erneute Heirat ausdrücklich für möglich hält. Alles andere sind menschliche Auslegungskonstruktionen. Müssen wir einfach festhalten. Es ist ein Unterschied, ob Gottes Wort etwas klar sagt oder ob wir es irgendwo schlussfolgern und konstruieren, dass es anders wäre. Ein außerordentlich wichtiger Aspekt noch zum Schluss ist der Gesamtseelsorge. Unter diesem Aspekt wird auch in frommen Kreisen nach meiner Wahrnehmung das Thema Scheidung und Wiederheirat so gut wie überhaupt nie wahrgenommen und ich halte das schlechterdings für eine seelsorgerliche Katastrophe. Aber es ist auch wieder ein Zeichen unserer Zeit. Wir sind alle mehr oder weniger Kinder der Aufklärung, ob wir das wollen oder nicht und ob uns das bewusst ist oder nicht. Unser Aufklärung gehört ein ausgeprägter Individualismus. Der Einzelne schaut vor allem auf sich, auf sein Leben, auf seine Beziehungen, seine Wünsche und seine Nöte. Er bedenkt aber kaum oder gar nicht die Frage, was bedeutet das, was ich tue, für andere? Welche Signale setzen wir mit dieser oder jener Entscheidung für die gesamte Gesellschaft, für andere Christen, für die christliche Gemeinde? Welche Konsequenzen lösen wir mit dieser einen Einzelfallentscheidung für tausend andere Einzelfälle aus? Dass so auch in frommen Gemeinden in der Regel nicht gefragt wird, ist schlechterdings katastrophal. Sie senden fatale Signale aus rund ums Thema Ehe. Zum Beispiel auch angefangen für all diejenigen, die auf dem Weg in die Ehe sind. Mit jeder Wiederheirat Geschiedener mindern wir die Botschaft von der Unauflöslichkeit der Ehe. Mindern wir die Botschaft, dass die Ehe ein Bund ist, bis dass der Tod euch scheidet. Und wir verführen andere Christen dazu, leichtfertig in Ehen hineinzuschlittern nach dem Motto, wenn es nicht klappt, kann ich mich ja wieder scheiden lassen und es mit dem anderen nochmal probieren. Und ich denke auch, das Überhandnehmen in christlichen Kreisen von Scheidungen und Wiederheirat hat längst eine Entwicklung in diese Richtung ausgelöst. Uns ist wichtig, die Botschaft Jesu, das, was Jesus zu Scheidung und Wiederheirat sagt, ruft eben eine absolut gegenteilige Reaktion hervor. Nachdem Jesus die Unauflöslichkeit der Ehe betont hat, stellen die Jünger in Matthäus 19, Vers 10 erschrocken fest, wenn die Sache mit einer Frau so steht, lassen wir besser die Finger davon. Ja? Denen ist ein Schrecken in die Glieder gefahren, als die aus den Worten Jesu begriffen haben, was es mit der Ehe ist, welche Pflicht, welche Verbindlichkeit da drin steckt. Wenn mich das so total in die Pflicht nimmt, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Wer will da noch das schwer kalkulierbare Risiko eingehen, ein ganzes Leben mit der falschen Frau verheiratet zu sein? Das war denen in dem Augenblick klar. Ja? Genau diese Frage zu stellen, das ist heilsam und notwendig. Denn wer sich diese Frage stellt, der hat gute Voraussetzungen, seinen Weg in die Ehe sorgfältig bedacht und im Gebet zu gehen. Ich habe in meiner Jugend immer wieder denselben Traum gehabt. Ihr werdet mich vielleicht auslachen, aber es war so. Ich habe geträumt, ich stehe mit einer meiner Klassenkameradinnen vor dem Traualtar. Es war aber nicht, war aber keine, die ich geliebt habe. Ich habe das geträumt. Habe die vor mir gesehen, wir stehen vor dem Altar. Sie im weißen Brautkleid, ich im Anzug. Und mir ist der Angstschweiß ausgebrochen. Definitiv, im Traum. Ich hatte totale Panik und habe gedacht, das ist ja furchtbar. Wie kommst du aus der Nummer hier raus? Du heiratest jetzt gleich eine Frau, die du gar nicht willst. Und du bist dein ganzes Leben an sie gebunden. Du kommst nie mehr aus dieser Nummer raus. Es waren in jungen Jahren meine schlimmsten Albträume. Es war gar nicht gegen die damaligen Klassenkameradinnen gerichtet, waren sicher alles wesentlich nette Mädels, aber ich habe sie nicht geliebt. Das waren nicht die Frauen, mit denen ich mein ganzes Leben verbringen wollte. Und im Wissen, eine Ehe ist ein lebenslanges Ding. Es war Panik pur. Und ich denke, es muss auch für Christen heute zweifelsfrei klar sein, dass eine Ehe auf Lebenszeit geschlossen wird und nach dem Willen Gottes unauflöslich ist. Und dass die Wahl des rechten Ehegattens deshalb mit höchster Sorgfalt und Verantwortung vor Gott und dem anderen geschehen muss. Und in der Eheseelsorge habe ich auch gemerkt, diese klare Orientierung brauchen wir auch als Hilfe für Paare, die akut in Eheproblemen stehen. Da ist nämlich die Gefahr enorm groß, die bestehende Ehe mit ihren Problemen dran zu geben und sein Glück woanders zu suchen, wenn man die Option hat, wieder zu heiraten. Es ist ganz ohne jeden Zweifel so, ich habe das x-mal in eheseelsorgerlichen Gesprächen festgestellt, dass das Bemühen um die bestehende Ehe erheblich nachlässt, wenn die ernsthafte Möglichkeit besteht, nach einer Scheidung wieder jemand anderen zu heiraten. Es gibt eine ganz unmittelbare Beziehung zwischen der Frage, ob ich nach einer Scheidung nochmal heiraten kann, und der Frage, wie viel Kraft ich in die momentan an die Wand gefahrene Ehe bereit bin zu investieren. Ist im Prinzip ganz normal. So sind wir Menschen halt und denken, wenn ich unproblematisch ein neues Auto kaufen kann und die Reparatur des alten extrem teuer ist, dann verschrotte ich das alte und kaufe ein neues. Ja, ist so. Sie übertragen wir auf die Ehe auch. Ja? Wenn wir sagen, die Ehe ist jetzt so mühsam und lästig und alles drum und dran, na gut, dann spare ich mir die Mühe und suche mein Glück woanders. Und da kommt natürlich noch das nächste menschliche naturell dazu. Wir sehen bei dem, was wir haben, ja immer vor allem das Negative und bei dem, was wir nicht haben, immer vor allem das Positive. Das begünstigt diese Entscheidung noch. Wenn ich aber weiß, dass ich kein neues Auto mehr bekommen kann, dann repariere ich das alte, ganz egal, wie viel es kostet. Habe bei der Vorbereitung an Kuba gedacht. Da sieht man das wunderbar. Was fahren da für uralte Autos rum? Ja, die hatten keine Chance, was Neues zu kriegen. Also haben sie die alten Dinger von 1940, 1950, 60 bis zum heutigen Tag gepflegt, gewartet, repariert, gemacht. Und da fahren Karren rum. Die kennen wir schon gar nicht mehr. Und die fahren zum Teil noch in wunderbarem Zustand rum, als wären sie gerade vom Band gelaufen. Wenn die Menschen in Deutschland so viel Kraft und Hingabe und Reparatureinsatz in ihre Ehen investieren würden, wie die Kubaner in den Erhalt ihrer Autos, dann hätten die deutschen Scheidungsanwälte nichts mehr zu tun. Ich fasse zusammen, aus menschlichen Gründen können wir das Verlangen nach Scheidung und Wiederheirat in vielen Fällen gut verstehen. Wir stehen wirklich, ich sage das mit ganzem Ernst, wir stehen hochdramatische Ehesituationen vor Augen. Und ihr kennt sie wahrscheinlich alle aus eurem Umfeld auch. Am menschlichen Verständnis liegt es definitiv nicht, aber der Mensch hat keinen einklagbaren Anspruch auf ein selbstdefiniertes Lebensglück, sondern darauf, in jeder Situation so zu leben, wie es Gottes Wesen und Vorbild in Jesus Christus entspricht und darin Gottes Segen zu empfangen. Auftrag der Gemeinde Jesu kann deshalb nur sein, Mut zu machen, an den Verheißungen Gottes festzuhalten, von ihm Kraft und Liebe zu erbitten, auch Demut, manche Erniedrigung zu ertragen, zu vergeben, wie er uns vergeben hat. Darauf ruht der Segen Gottes auch in einer katastrophalen Ehe. Ich habe früher mal folgende Geschichte gelesen. Eine Ehefrau war mit einem Seemann verheiratet, der war invalid, frustriert über sein Leben wahrscheinlich, hat sich regelmäßig betrunken, dann wurde er grob und wüst, machte seiner Frau das Leben zur Hölle. Aber sie hat treu zu ihm gehalten. Sie hat ihn gepflegt, seiner Behinderung hat sie für ihn aufgeopfert, solange es ihre Gesundheit zuließ. Sie übte Liebe an ihren Mann, die sie von Jesus empfangen hat, starb und bei ihrem Mann hat sich nichts geändert. Aber nach ihrem Tod begann dieser Mann nachzudenken über das Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau. Und er hat sich gefragt, muss nicht was dran sein an ihrem Glauben, der ihr solche Kraft gegeben hat, treu zu ihm zu stehen, obwohl er ihr das Leben zur Hölle gemacht hat. Und musste das nicht ein großer Gott sein, der hinter einem solchen Glauben steht? Und über diesen Überlegungen fand dieser Mann zum Glauben an Jesus Christus. Wie Petrus schreibt, damit auch die, die nicht glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Und umgekehrt durch uns Männer mag es ja hoffentlich da und dort auch so sein. Dieses Happy End hat sich erst nach dem Tod der Frau eingestellt und es hätte auch so ausbleiben können, müssen wir auch sagen. Muss nicht zwangsläufig dazu führen. Aber ganz gewiss ist diese Frau in ihrem Leidensweg dem Wesen Jesu ähnlicher geworden und viele Ehen könnten besser werden, erheblich besser, wenn beide mit ganzem Ernst vom Geist Gottes daran bewegt arbeiten würden. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das tun und den Segen Gottes erfahren. Amen. Wir beten und stehen dazu auf. Himmlischer Gott und Vater, ja, du mutest uns auf dem Weg der Nachfolge schon manches zu. Wir haben nirgends die Verheißung in deinem Wort, dass der Weg der Nachfolge ein ständiges Zuckerschlecken und der fortlaufende Ponyhof wäre, sondern es kann durch ganz schwere Wegstrecken gehen. Aber das gilt ja nicht nur für die Ehe, das können Krankheit, können Arbeitslosigkeit, kann vieles andere sein, was uns ganz stark belastet. Und dass wir aber eben auch in allen schweren Wegstrecken auf dich vertrauen, mit deiner Hilfe rechnen, an dem festhalten, was wir auch bei unserer Trauung gesagt haben, ja und Gott helfe mir. Und auch da, wo die Lage aussichtslos erscheint nach unserem menschlichen Vorstellungsvermögen, an deinem Wort, an deiner Verheißung festhalten und dir das Unmögliche zutrauen. Und schenk uns, Herr, wie wir heute hier sind, auch, dass wir in unseren Ehen achtsam sind, dass es möglichst gar nicht in diese dramatischen Situationen hineingerät. Und lass doch auch von unseren christlichen Ehen in dieser Zeit doch wirklich noch ein Licht der Hoffnung ausgeht, dass andere Menschen an uns, die wir deine Kinder sind, die zu deiner Ehre leben sollten, doch erkennen, wie ein rechtes Leben mit dir aussieht und welcher Segen, welche Kraft, welche Zuversicht auch in schweren Zeiten da ist, der uns trägt. Und dass wir da durch unser Leben auch und gerade in der Ehe ein Zeugnis für dich sind. Wir können es durch dich und durch deinen Heiligen Geist. Dafür sei dir Lob und Dank. Amen.